Preis dem Herrn. Unendlich viel, unendlich Großes hast du für mich getan. Und wir sind heute Morgen hier, um Gott zu loben, Gott zu preisen, den Namen des Herrn zu verkündigen. Gott regiert, das ist mein Thema, und Gott heilt. Gott heilt nicht nur, sondern Gott regiert. Nachdem er geheilt hat, versucht er uns auf dem Weg der Gesundheit zu bringen, auf dem Weg des Erfolgs zu bringen, auf dem Weg des Segens zu bringen. Ich lade euch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste oder Vorträge oder Andachten hier im Haus. Am Mittwoch wird das Thema sein, auf Gott ist immer Verlass. Auf Gott ist immer Verlass. Halleluja. Auf Gott ist immer Verlass. Du kannst dich auf Gott verlassen. Was er in der Bibel, in seinem Wort uns gesagt hat, selbst wenn es nach Jahrhunderten, Jahrtausenden, es geht in Erfüllung. Dann am Freitag wird das Thema sein, du bist von Gott erwählt. Stell dir mal vor, du bist was Besonderes. Du bist von Gott erwählt. Gott hat gerade auf dich getippt und hat gesagt, dich will ich haben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und dann am Samstag wird das Thema sein, hab einen guten Draht zu Gott. Dass du ja direkt ohne Vorwahl mit Gott telefonieren kannst. Dass du die Handynummer Gottes hast, dass du mit Gott reden kannst, dass du mit Gott ja den Tag besprechen kannst, dein Leben besprechen kannst, deine Situation besprechen kannst. Das ist was Tolles. Der Mensch kann mit Gott reden, mit Gott sich unterhalten. Und nächsten Sonntag wird das Thema sein, du bestimmst dein Leben, was aus seinem Leben wird. So wie man sich bettet, so bleibt man liegen. Aber mein Thema heute ist, Gott heilt und Gott regiert. Gestern war das Thema Heilung der Seele. Gott ist der große Arzt. Jesus ist umhergegangen, hat wohlgetan, hat Menschen geholfen, hat Menschen aufgerichtet, hat Menschen Hilfe gegeben. Jesus ist Hoffnung für Hoffnungslose gewesen damals und ist bis heute geblieben. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Ja, er hat alles den anderen Menschen gegeben, was sie gebraucht haben in ihrer auswegslosen Situation. Hoffnung für Hoffnungslose, Kranke, hat den Kranken hat er Gesundheit gebracht, den Gefangenen, Gebundenen, geistlich Gebundenen, geistlich Besessenen hat er Befreiung gebracht. So viele Menschen stecken in der Sackgasse und kommen gar nicht raus. Und der Herr ist Lösung für unlösbare Fälle. Er kam, um Menschen zu helfen, die vom Satan überwältigt waren, die in der Geiselhaft des Teufels waren, die verloren waren, die ja keine Hoffnung mehr hatten, bald vom Fenster weg waren, die anderen abgeschrieben haben, ja, die sich festgefahren haben irgendwo. Für die ist er gekommen. Jesus ist ein Mann für ja auswegslose Fälle gewesen. Und Gott ist heute noch, nach 2000 Jahren, immer noch im Regiment. Er hat nicht abgedankt. Gott wird nicht alt. Gott wird nicht überholt. So, Gott liebt jeden einzelnen Menschen und auch dich. Und das wird auch das Thema die nächsten Tage sein, dass Gott sich über jeden Menschen interessiert. Er hat jeden in sein Herz geschlossen. Du bist im Willen Gottes. Nicht im Willen deines Vaters, deiner Mutter oder deiner Freunde, deiner Verwandten. Nein, Gott wollte dich. Und er will jedem helfen, nicht nur den Eliten, nicht nur den Besonderen, nicht nur den Frommen, nicht nur den Heiligen. Er will dir und mir und uns Menschen, so wie wir sind, ganz normal helfen. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich bleibe bei diesem Wort Erkenntnis stehen. Gott hilft uns durch Erkenntnis. Ich will dir zeigen ganz kurz, wie Gott wirklich hilft. Indem du Einsicht hast, das ist falsch in meinem Leben gewesen oder das ist gut, das schmeckt mir nicht und so weiter. Und du lernst durch Erkenntnis, durch Selbsterkenntnis. Alles, was wir hier in dieser Welt haben, lernen wir nicht nur von der Schule. Die Schule kann uns nur ein bisschen helfen und behilflich sein, aber letztendlich lernen wir alles durch Selbsterkenntnis, durch Selbsterfahrung, durch, dass wir uns bewusst machen, das war verkehrt, das war Mist, das war gar nichts. Und jetzt probiere ich auf meine Art und es wird plötzlich einem klar und du sagst, aha, so ist es. Und dann merkst du vielleicht, mein Weg war gestern falsch. Ich korrigiere meinen Weg. Ich habe diese Tage über Zwingli gesprochen, diesen Reformator, dass er von, ja, er hat gepredigt in einem Dorf oben in den Bergen, da in Zürcher Gegend. Und dann hat er andere Einsicht gehabt. Und ich bewundere diesen Mann. Er konnte zu seiner Gemeinde zurückgehen mal und sagen, Leute, was ich 1506 bis 1516 gepredigt habe, das war alles Mist. Ich war falsch programmiert, ich habe falsche Ansichten gehabt, ich widerrufe das, was ich in 10 Jahren gepredigt habe. Stell mal sowas vor, das ist Zivilcourage für mich, dass man widerruft, dass man sagt, ich habe falsch gemacht, ich bekehre mich, das ist Bekehrung. Und Gott ist gekommen, Menschen zu helfen, Jesus ist gekommen, Menschen zu helfen, aus der Gefangenschaft, aus den Vorurteilen, aus der falschen Sicht, aus der Tradition, aus dem ganzen Irrtum, Menschen zu befreien. Jesus hat die Sklaverei, für die geistige Sklaverei beendet. Die äußere, die mag noch da sein, aber Menschen, die im Geist frei sind, die sind überall frei. Und Menschen, die nicht im Geist frei sind, die können frei sein, frei herumlaufen draußen auf der Straße, die sind doch Sklaven. Was denkt der Nachbar? Die Menschenfurcht ist eine Furcht, die die Menschen so fesselt und hält. Der größte Sklavenhalter ist die Angst. Angst, was sagen die Leute? Die lieben mich nicht mehr, wenn ich sage, ich widerrufe, was ich in den letzten 10 Jahren gepredigt habe. Stell mir sowas vor. Ich habe darüber nachgedacht, mir Gedanken gemacht. Das war nichts. Und das ist oft Bekehrung. Menschen bekehren sich und sie sagen, ich war 10 Jahre auf dem Holzweg. Ich war 10 Jahre in der falschen Gemeinde. Ich war 10 Jahre im Irrtum, in einer Sekte oder was auch immer gewesen sein mag, dass man sich korrigiert. Ich widerrufe. Es gehört schon eine Portion Zivilcourage, um zu sagen, ich widerrufe. Und der Herr will uns freimachen, uns die Augen öffnen. Bisher war ich nur blind. Ich habe im Dunkeln rumgetappt. Ich habe vermutet. Ich habe gedacht und so weiter. Und jetzt plötzlich geht dir das Licht auf. Jesus kam, um uns aus der Sklaverei zu befreien. Und das hat er getan. Am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Ich frage mich, was hat er denn vollbracht? Ja, dass er die Mächtigen, die Gewaltigen, die Regierenden zur Schau gestellt hat. Leute, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber ihr könnt meine Freiheit mir nicht nehmen. Meinen Geist befehle ich in die Hände des allmächtigen Gottes. Er hat sich nicht dem hohen Priester untergeordnet. Er hat sich nicht dem Pilatus untergeordnet. Er hat sich nicht dem Herodes untergeordnet. Er sagte, ich bin ich. Und das ist die Befreiung, dass du plötzlich ich bist. Ein Ich. Ich lebe. Ich gestalte mein Leben. Ich gehe mit Gott und ich habe mich entschieden, mit Gott zu gehen. Das ist diese Freiheit, die der Mensch dann bekommt. Jesus hat uns befreit, damit wir dem Argen keinen Raum geben, damit wir mit dem Teufel nicht mehr uns einlassen müssen, damit er uns nicht mehr piesacken kann, damit er uns nicht falsch motivieren kann. Nein, das will ich nicht. Ich will ganz kurz noch über depressive Menschen was sagen. Depressive Menschen müssen lernen, umzuschalten, umzudenken. Ich will nicht mehr so denken, wie ich bisher gedacht habe. Ich will jetzt anders denken. Und alles, was ich bisher gedacht habe, war Mist. Ich widerrufe. Stell mal sowas vor. Leute, glaubt nicht, was ich dann, das hat der Zwingli gesagt, was ich die letzten 10 Jahre gepredigt habe euch. Das war, als ich in der katholischen Kirche drin steckte, als ich in diese Irrlehre steckte und so weiter. Ich habe euch Ablass gepredigt, ich habe den Menschen Sünden erlassen und die sind derweil nicht erlassen worden, verstehst du? Und ich widerrufe das, glaubt doch nicht, was ich da gepredigt habe. Wir haben manchmal Menschen Unsinn erzählt und wir müssen befreit werden von dem ganzen Unsinn. Und das Einzige, du musst dich selbst befreien. Ich widerrufe. Deshalb auch hier der depressive Mensch, der kriegt Depression, wenn er das nicht verarbeitet, wenn er das nicht unter die Füße bekommt. Und wenn du nicht sicher bist über deine Vergangenheit, sind mir meine Sünden vergeben? Ja, ich denke nur an die vielen Menschen, die Ablassbriefe gekauft haben. Wenn das Geld im Kasten springt, die Seele die Seele in den Himmel springt. Weißt du, dass das vertraut, du hast geglaubt, wenn ich etwas spendiere, dann werde ich errettet. Und dann sagt er, das ist alles Unfug, was ihr da gemacht habt. Ihr seid nicht errettet. Und deshalb sind so viele Christen heutzutage ohne Ablassbriefe, ohne Ablasshandel, die sind heute unglücklich, weil die ihre Vergangenheit nicht im Griff haben. Gott regiert und Gott heilt, ist mein Thema. Ja, die Sünden wiederholen sich oder die Sünden begegnen einem wieder zurück oder kommen, besuchen ihn wieder und so weiter. Wir sollen uns mit Jesus beschäftigen und von Jesus unsere Sündenvergebung in Empfang nehmen, nicht vom Ablass. Wenn der Bischof sagt oder der Priester sagt, die sind deine Sünden vergeben. Wer kann Sünden vergeben? Nur Gott allein. Das sollte uns ganz klar sein. Und deshalb, eine Kirche, ein Priester, eine Religion kann den Menschen die Sünden nicht vergeben. Auch nicht die großen Spenden und Gaben, was wir so manchmal so machen. Wir denken, wir können alles abarbeiten, meine Leistung. Nein, nur Gott vergibt die Sünden. Und wenn Gott uns die Sünden vergibt, dann habe ich Frieden, dann habe ich Ruhe, dann bin ich ausgeglichen. Und so viele Christen sind nicht glücklich in ihrer Erlösung. Ja, ich glaube an Jesus, ich weiß, Jesus hat gelebt, Jesus ist auferstanden, die Bibel hat Recht und dergleichen. Du musst es dem Herrn begegnen, dass du einfach den Herrn berührst und du spürst, der Herr ist hier, der Herr ist mein Herr. Jesus Christus ist der große hohe Priester, er vertritt mich vor dem allmächtigen Gott. Gott will uns Er hat die Sünden vergeben. So viele Menschen sind depressiv, weil sie nicht die Heilsfreude haben. Was ist so altdeutsches Wort? Heilsfreude. Du weißt nicht, dass du erlöst bist. Du weißt nicht, wenn du jetzt gerade jetzt in diesem Moment sterben würdest, auf der Stelle würde dich der Blitz treffen. Wo würdest du die Ewigkeit zubringen? Im Grab wahrscheinlich. Aber ja, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Du sollst 100% sicher wissen, wo kommst du hin, wenn du heute, jetzt, in diesem Augenblick einen Herzinfarkt bekommst. Dein Herz setzt aus. Wo bringst du die Ewigkeit zu? Wenn wir so mit Menschen über Errettung geredet haben und mit Menschen zu Menschen evangelisiert haben und wenn ich mit Menschen gebetet habe, wenn sie ihr Leben Jesus übergeben sollen und dergleichen und dann nach dem Gebet des Sünders, dann frag ich meistens, und wo wirst du jetzt die Ewigkeit zubringen, wenn du jetzt sterben würdest? Wenn er sagt, weiß ich nicht, dann bete ich nochmals. Und wenn nochmals, und dann frage ich nochmal, weißt du das, wo du die Ewigkeit zubringen wirst? Und dann sagt er, weiß ich nicht, dann muss ich nochmals beten. Aber wenn er wie aus der Pistole rausgeschossen sagt, im Himmel, bei Jesus, bei Gott, dann hat er die Erlösung begriffen. Aber vorher nicht. Vielen Menschen fehlen diese Heilsfreude. Sie glauben an Gott, aber sie sind nur so hineingeschlittert in die Religion durch gläubige Eltern, durch die Sonntagsschule, weil sie ja in einer Gemeinde drin waren schon von Anfang an. Sie waren schon immer gut, sie waren schon immer fromm, sie waren immer wieder, ja, aber sie haben die Gnade noch nicht begriffen. Was heißt in der Bibel, wem viel vergeben ist, der liebt viel? So, sie wurden von Gott nie persönlich berührt. Sie wurden noch nie, und das ist so schlimm in den christlichen Kreisen, ja, sogar bei den charismatischen und pfingstlichen Kreisen, die wissen gar nicht genau, hat Gott mich angenommen, hat Gott mich nicht angenommen, hat er mich bei meinem Namen gerufen, bin ich sein oder bin ich nicht sein? Du musst hundertprozentig wissen, dass du Gott gehörst, dass Gott dich bei deinem Namen gerufen hat. Viele sind sich nicht bewusst. Ja, ich gehe in die Gemeinde, ich singe im Chor, lese die Andachten, lese die Bibel, aber das reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Du musst genau wissen, ich gehöre Gott. Und ich weiß es aus erster Hand, nicht aus zweiter, dritter, vierter Hand, vom Bischof, vom Papst, von einem Pastor oder von irgendeinem frommen Menschen. Und deshalb kann der Teufel unsere Gedanken fremd bestimmen. Das sagt, guck mal, dir sind doch deine Sünden gar nicht vergeben. Du weißt es ja gar nicht mal, dass du Kind Gottes bist. Woher willst du das wissen? Ja, ich bin katholisch. Ja, die hat man in die Kirche getragen, nicht katholisch oder evangelisch gemacht. Aber du bist gar nicht gefragt worden, willst du überhaupt katholisch werden? Willst du evangelisch werden? Willst du das werden? Oder du bist Jude geworden, man hat dich beschnitten. Oder du bist Moslem geworden, man hat dich beschnitten. Und so weiter. Du weißt es gar nicht. Du musst es selber wissen. Beim vollen Bewusstsein musst du eine Entscheidung treffen. Ja oder nein, Herr Gott. Und dann hast du, wenn du das nicht weißt, hast du immer Gedanken der Minderwertigkeit. Gedanken, ich weiß nicht, bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst? Und sobald es an den Tod geht, dann beginnst du zu heulen, zu schreien, weil deine Seele nicht den Frieden hat, den du dir wünschst. Deine Seele fühlt sich betrogen, an der Nase rumgeführt. Und so viele Menschen, die leben äußerlich christlich, religiös, sind super fromm, aber das reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Auch der Teufel ist super fromm. Der Teufel kennt die Bibel aus dem FF. Er konnte sogar zu Jesus, vor Jesus stehen damals. Lies mal, er steht geschrieben und Jesus konnte ihm nicht widersprechen. Jesus konnte ihm nicht widersprechen, dass es nicht in der Bibel drin steht. Aber Jesus kannte die Bibel ganz anders. Er kannte sie persönlich und er sagte, es steht auch wiederum geschrieben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der lebendige Glaube ist so wichtig, dass du das hast, dass du weißt. Egal was passiert, egal wenn du heute dein Leben aushaust und es kann schneller gehen, als du denkst. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Ja, und es gibt Menschen, die können sich nicht freuen. Die können sich über ihr Heil nicht freuen. Genauso, da kannst du einen tollsten Witz erzählen, sie können nicht mitlachen. Och, das ist alles so läppisch. Aber wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du Jesus erfahren hast, dann verstehst du Jesus ganz persönlich und dann kannst du sogar ja beim Augenzwinkern schon schmunzeln und lächeln. Aber ein Mensch, der Jesus nicht persönlich erlebt hat, kann Jesus nicht begeistern, kann Glaube nicht begeistern, kann Bibel nicht begeistern, kann die Psalmen dich nicht begeistern. Du brauchst eine persönliche Berührung Gottes, persönliche Erfahrung des Herrn. Nur dann bist du in einer anderen Verfassung. Nur dann gibt es deinem Leben Sinn. dann weißt du, ich weiß, wofür ich lebe und wo ich hingehe, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Weißt du, lebst entspannt, entkrampft. Ich denke nur, die blutflüssige Frau in der Bibel, sie hat ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen den Ärzten gegeben und ist nicht gesund geworden. Und so viele Christen haben schon alles Mögliche getan, um glücklich zu werden, um ein erfülltes Leben zu haben, um geistlich Erfolg zu haben, um über sich selbst hinauszuwachsen. Sie haben schon alles gegeben, ist nichts passiert. Und dann sagt sie, der Messias, der Herr Jesus kommt hier in unserer Stadt. Und dann sagt sie, wenn ich nur könnte als Frau, damals war die Situation ein bisschen anders, wenn ich nur könnte als Frau den Saum seines Kleides berühren, ich werde gesund. Mein Blutfluss hört auf. Und sie hat sich vorgenommen, wenn ich nur könnte. Und dann ist sie an Jesus rangeschlichen und hat die Quaste von hinten berührt. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, wer hat mich berührt? Irgendjemand muss mich ganz besonders berührt haben. Die Frau hat gespürt, dass was passiert ist. Und sogar Jesus hat gespürt, dass mit ihm was passiert ist. Jemand hat mich besonders berührt. Hast du schon eine Berührung Gottes in deinem Leben erfahren? Pastor, von was sprichst denn du? Vielleicht verstehst du mich heute noch nicht. Ja, du hast Probleme. Ja, du hast so viel von Gott gehört. Du bist schon bald ein halber Theologe. Und du weißt immer noch nicht, wer ist Jesus? Und du weißt immer noch nicht, was Gott von dir will, was der Sinn meines Lebens ist. Wie hat Jesus einmal zum Nikodemus gesagt? Und du bist ein Lehrer in Israel und weißt nicht, wie man von Neuem geboren wird. Du bist so ein Rabbi und weißt immer noch nicht. Geistliche Probleme müssen geistlich gelöst werden und geistlich verstanden werden. Nicht medizinisch und nicht klinisch und nicht ärztlich. Nur dann kann es deiner Seele geholfen werden, wenn der Seelenarzt Jesus Christus in deinem Leben hineinkommt. Du brauchst eine Gehirnoperation. Weißt du, was es ist? Neue Gedanken, neuen Geist, eine neue Einstellung, neues Umdenken. Das ist Gehirnoperation. Und das passiert nur, wenn du von Gott berührt wirst. Gott muss dich und mich und uns umpolen. Und dann wirst du vom Minus zum Plus. Deine Schwächen werden zu Stärken. Viele verstehen es nicht. Weißt du, wir Menschen sind schwache Wesen, zerbrechlich. Und Gott muss uns berühren, dann sind wir stark. So viele Menschen sind krank, aber wenn Gott dich berührt, bist du plötzlich gesund. Schau diese Frau, sie wurde von Jesus berührt und augenblicklich hörte ihr Blutfluss auf. Augenblicklich musste sie nicht mehr leiden und sich rumquälen. Gott hat zu Paulus einmal gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hör auf, dich zu quälen. Ich muss mich anstrengen, Christ zu sein, gläubig zu sein, Gott zu lieben. Es ist Unsinn, du musst nicht anstrengen, Gott zu lieben. Gott liebt dich. Er versteht dich und so weiter. Er hat dich je und je geliebt. Hör auf, dich zu stressen, dich zu verbessern. Die Pharisäer versuchen es ständig. Oh, ich darf das nicht anrühren, darf das nicht angucken, ich darf dort nicht hingehen. Gott überfordert niemand. Gott lässt dich gehen, Gott lässt dich leben. Und du musst dem lieben Gott nichts beweisen, dass du ein anständiger Mensch bist. Schau deine hohen Ansprüche runter, komm runter. Jesus hat alles für dich getan und du musst jetzt nur noch die Gnade annehmen. Mir geschehe, wie du hier in deinem Wort in der Bibel gesagt hast. Jesus hat alles für dich getan. Und wenn du das glaubst und fassen kannst, Gott regiert und Gott heilt. Gott ist der Herr aller Dinge in meinem Leben. Er ist alles, alles Herr bist du. Verstehst du? Dann musst du nicht bis zur Erschöpfung kämpfen. Beten bis du tot umfällst. Und so viele Leute warten, bis sie da nach rückwärts fallen oder nach vorne fallen oder nach links oder nach rechts fallen. Verstehst du? Du musst nicht umkippen. Du kannst vor Gott stehen bleiben. Die blutflüssige Frau hat nur den Saum seines Kleides berührt und plötzlich ging eine Kraft durch ihr Leben. Und das ist das Schöne dabei, das, was ich erlebt habe bei Gott. Wenn ich Gott richtig anbete, von ganzem Herzen anbete, ich strecke meine Hände aus, Minus und Plus, die eine Hand ist Minus, die andere Hand ist Plus, verstehst du? Und dann fließt die Kraft Gottes durch einen durch. Und ich spüre, mit mir passiert was. Bei mir bewegt sich was. Ich spüre plötzlich die Gegenwart Gottes und ich fange meistens ganz klein an. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du Gott erleben möchtest, fang ganz klein an. Nicht gleich, Herr, ich brauche das und das. Fang mit bescheiden an. Du rufst ihn an und du bittest ihn um etwas. Bitte und es wird dir gegeben. Teste, ist Gott Gott oder ist Gott kein Gott? Du sollst testen. Nimm dir was vor. Lieber Gott, ich brauche 10 Euro. Ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll, aber ich brauche 10 Euro. Und dann bittest du Gott, Vater im Himmel, du weißt, ich muss jetzt, es wird alles teurer. Ich habe heute Morgen gelesen, jetzt wird Strom wieder teurer. Stell dir mal vor, wir sollen ja Biostrom bekommen, Windenergie, Sonnenenergie. Und die Politiker schrauben die Schraube immer teurer. Es wird alles teurer. Das Leben wird teurer, Sterben wird teurer, alles wird teurer. So, und was passiert? Verstehst du, bitte um 10 Euro, mal teste mal. Wir werden Zeiten entgegengehen, wo wir um alles bitten müssen. Um das tägliche Brot, gib uns unser tägliches Brot heute. Nicht mehr Kuchen oder sonst was. Nein, schon, dass wir durchkommen in unserem Leben. Fang an, um 10 Euro zu beten. Teste mal. Lieber Gott, ich brauche heute 10 Euro. Ich habe mal etwas erlebt. Ich bin hinten da bei Frankfurt, mal von Heilbronn nach Frankfurt gefahren. Und ich merke, ich habe kein Portemonnaie. Ich muss tanken. Die Leute, wo ich war, Die sind schon auseinandergegangen, da war keiner mehr da, der mir was leihen könnte. Ich hab keine Kreditkarte, ich habe gar nichts dabei. Und ich stehe da und mir kam ein Gedanke in den Sinn: Johannes, das Einzige, was du tun kannst, gerade in den Notzeiten, fang an zu beten, auch als Pastor. Lieber Gott, ich muss tanken, hilf mir. Aber ich habe kein, damals gab es noch die D-Mark, ich habe keine D-Mark bei mir. Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht nach Hause und mein Tank ist leer. Und ich habe Portemonnaie zu Hause. Und ich kann nicht warten, bis mir jemand mein Portemonnaie schickt oder mir irgendwo was überweist. Jetzt stehe ich da. Und weißt du, was eine Stimme sagte mir plötzlich: Geh um das Auto. Und ich steige aus und gehe um das Auto. Und dann bin ich einmal rum und dann sehe ich da, da ist ein Blauer. Das ist ein 100er. Und da liegt ein 100er vor meinem Auto. Ich heb auf. Ich danke Gott. Eigentlich hätte das der Polizei bringen sollen. Verstehst du, 100 Euro, da muss es alles melden. Aber von wegen, ich habe gebetet, das ist meine Antwort für Gott. Und ich gebe dem Staat nichts. Wenn Gott mir was gibt, gib dem König, was dem König gehört. Und gib Gott, was Gott gehört. Und ich bin dann zur Tankstelle gefahren. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht Falschgeld. Aber das war kein Falschgeld. Die Tankstelle hat es angenommen. Ich konnte mein Benzin bezahlen und ich konnte nach Hause fahren. So ist Gott. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Vielleicht hast du eine Not, du bist todkrank. Vielleicht bist du irgendwo auf verlorenen Posten, du kommst nicht mehr weiter. Rufe Gott an und du wirst Wunder über Wunder erleben. Ich könnte dir viele Wunder erzählen, wie Gott wirkt, wie Gott handelt. Fange ganz klein an, rede mit Gott, red nicht so viel mit den Leuten. Weißt du, die Leute können dir nicht helfen. Die haben nur Mitleid höchstens, gucken schief an und sagen, der hätte ein bisschen besser denken sollen oder Vorsorge treffen sollen und was weiß ich. Gott weiß, was mit mir und mit dir und mit uns los ist. Weißt du, viele quasseln immer nur. Auch die Freunde von Hiob, als er leidet. Du bist krank, bist todkrank, hast alles verloren, bist pleite, bist blank. Red mit Gott. Sag, oh Gott, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Hiob hat 9 Monate lang Tiefen durchgemacht, über Tiefen. Da reden seine Freunde, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du gehst zu wenig in die Kirche oder sonst was, was die religiösen Menschen so quasseln. Und der Hiob geht auf seine Knie und sagt, Gott, du bist mein Erlöser. Erlöse mich von dem Übel. Ich bin krank. Da kommt noch seine Frau und sagt, sag doch deinem Gott ab. Das bringt sowieso nichts. Guck mal, wir haben schon alles verloren. Nur wegen deinem Glauben, wegen deinem Gott, wegen deiner Frömmigkeit. Weil der Teufel hinter dir her ist und dich jagt. Und er sagt, Gott, ich weiß, du lebst, hilf mir. Und plötzlich steht er auf, richtet sich auf und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Schau nicht auf deine Probleme. Gott regiert, Gott ist noch auf dem Thron. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Steh auf und sag, Gott, mein Erlöser bist du. Du lebst und du hast alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und weißt du, wie wir erlöst werden? Gott hat den Kindern Israel einen Weg gezeigt, der Erlösung. Durch Stille sein. Durch Stille sein. Du wirst erlöst durch Stille sein. Verstopfe den blöden Geistern das Maul, dass sie nicht immer dich kritisieren und dich, was weiß ich, was dir alles zusetzen. Ja, das ist in deinem Leben, das ist in deinem Leben. Hör auf diese ganzen dummen Gedanken. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann hören die Geister auf. Und du wirst stille. Weißt du, je mehr du über deine Probleme redest, ich sage dir eine große Wahrheit, desto mehr vermehrst du deine Probleme. Du sitzt sie aus. Der erzählt zu dem, am Schluss weiß die ganze Stadt Berlin, was für Probleme du hast. Ja? Hör auf, die Probleme den Leuten zu erzählen. Erzähl deine Probleme nur dem lieben Gott. Falte die Hände, geh auf deine Knie und sag, Herr, du weißt alles. Ich muss dir nichts erzählen. Weißt du, Gott sieht, wo wir sind. Gott regiert. Gott sieht, wie krank du bist. Dass du den Fuß nicht mehr hochkriegst und dass du die Hand nicht mehr hochkriegst, dass du dein Genick nicht mehr bewegen kannst. Gott sieht das alles. Er sieht, dass du kaum Luft kriegst, dass das Herz kaum mitmacht. Du musst dem lieben Gott nicht erzählen, Gott, du siehst, wie krank ich bin, ich sterbe bald. Vergiss, hör doch auf mit diesem Quatsch. Die Geister, die du rufst, die wirst du nicht mehr los. Hör auf, die Geister zu rufen. Du sollst stille werden. Der große Prediger in London, Charles Spurgeon, da war in seiner Kathedrale, in seinem Tabernakel ein Brand, nur Blödsinn. Jemand schreit Feuer und die Leute stürzen runter und da sterben einige Menschen, werden zertrampelt aus Panik. Es war kein richtiges Feuer, irgendwie nur nach Rauch ein bisschen gerochen. Feuer! Aber dem Spurgeon hat er so zu Herzen, ja, er ging so ans Herz. Er bekam eine tiefe Depression. Er sagte, Gott, ich diene dir. Und guck mal, in meinen Gottesdiensten werden, ich glaube, 10 oder 15 Leute werden zu Tode getrampelt. Das ist doch nicht Gottes Sache, Gottes Werk. Das darf nicht sein. Werden zu Tode getrampelt. Er konnte nicht mehr weiter. Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, Spörtchen, leg dich ins Bett. Hör mal, was ich dir sage. Das hat der große Prediger, der Jahre vor Tausende von Leuten gepredigt hat in London. Ich war in seiner Tabernakel, in seiner Kirche, die er mal aufgebaut hatte. Und weißt du, was er gemacht hat? Er schlief 48 Stunden durch. Leg dich ins Bett und schlaf. Er schlief 48 Stunden durch und wachte auf und seine Depression ist verflogen. Gott gibt den Seinen im Schlaf. Gott heilt uns im Schlaf. Gott richtet uns im Schlaf aus. Auf, du glaubst gar nicht, was da Schlaf für eine Macht ist, und zwar Gottes Schlaf. Sag, Herr, ich will schlafen. Ich hatte selber solche Phasen in meinem Leben. Eines, ja, wir hatten Silvester in der Gemeinde, einige von euch wissen das vielleicht, ja, in der großen Kirche damals, wir haben so viel getan, Renovierung war da, humanitäre Hilfsaktionen, wir haben so viel getan. Weißt du, man hat sich zerarbeitet und war überfordert, und dann habe ich gesagt, also ich mache heute keine Silvesterfeier. Ich könnte Silvesterfeier machen, ich könnte jubilieren, könnte jauchzen und so weiter, aber ich habe eine Depression. Und vielleicht, ja, jeder Mensch kriegt mal Depressionen und jeder Mensch kommt mal in solche Tiefphasen. Ich habe eine Depression. Und dann habe ich gesagt zu Lee, mach du den Gottesdienst oder Familie Schneider oder ja, macht ihr den Gottesdienst, ich lege mich ins Bett. Dann haben einige Geschwister gesagt, Bruder, mal tu das, du bist so ungeistlich, du legst dich im Bett und du willst nicht das neue Jahr mit dem Herrn beginnen. Ja, ich habe mich ins Bett gelegt und habe gut geschlafen, bin aufgestanden und dann bin am 1. Januar dann in den Gottesdienst gegangen, war ich wieder fit. Ich war so froh, dass ich das gemacht habe. Viele Leute sollen sich lieber ins Bett gehen, statt in die Versammlung zu gehen, statt irgendwas Großes zu unternehmen, was zu beweisen, ich habe Kraft. Ja, wieder spürt schon, 48 Stunden durchschlafen und dann hast du die Depression im Griff. Viele Leute schlafen nicht mehr richtig. Ihr Schlafsystem ist gestört. Fange ganz unten an, fange ganz klein an. Und so kann man den Teufel vertreiben und ausjagen. Lass dich von Jesus berühren. Oh, ich habe so selig in dieser Silvesternacht geschlafen. Ich habe nicht mal die ganze Knallerei gehört. Ja, ich war selig. Und das ist, wie man selig wird. Verstehst du? Die meisten Menschen denken, man wird selig in der Kirche. Oder wenn irgendein Papst einen selig spricht. Nein. Wenn wir schlafen, Psalm 127, Vers 2 heißt es, dann arbeitet Gott. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Lies mal diesen Psalm. Er nimmt dir im Schlaf dir die Sorgen ab. Er nimmt dir im Schlaf den Kummer ab. Er nimmt dir im Schlaf den Verlust ab. Ich habe einen lieben Bruder mal gehabt, hier bei uns in der Gemeinde aus Moskau, also nicht in der großen Kirche, der singt und preist, weißt du, wie ein Teddybär. Und hat so viel Freude an Gott gehabt. Verstehst? Und was mache ich? Ich sage, liebe Geschwister, das ganze Opfer von heute Abend, das soll unser Bruder nach Moskau mitnehmen. Ich habe gedacht, vielleicht wird es 50, 60, 70 D-Mark sein oder Euro. Ich weiß nicht, das war das damals schon Euro oder D-Mark. Ist mir egal. Was war das? D-Mark, das war D-Mark, okay. Das war D-Mark. Und da habe ich gesagt, das geht mit. Und weißt du, ich war schockiert, als ich dann den Auszug oder das Opfer gezählt, der Opfer, sie waren 700 D-Mark. Und das habe ich nach Moskau mitgegeben. Und weißt du, der Teufel hat mich so geplagt im Bett. Ich drehe mich von der einen Seite auf die andere Seite. Du schmeißt das Geld zum Fenster raus. Die Gemeinde ist in der Renovierung. Wir brauchen jeden Pfennig. Und du gibst das Geld raus. Und der Teufel hat mich so geärgert, dass ich nicht schlafen konnte. Ich drehe mich von einer Seite zur anderen Seite. Und dann habe ich gesagt, lieber Heiland, gute Nacht. Und Teufel, lass mich in Ruhe. Ich habe geschlafen. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe ich das alles vergessen, nicht mehr dran gedacht. Weißt du, wenn du gut schläfst, du vergisst, was gestern gewesen ist. Ist ein neuer Tag. Leb im neuen Tag. Und ja, und dann lebe ich in diesem Tag. Ein paar Tage später hat jemand überwiesen, den ich gar nicht kannte, 7000 D-Mark. Ich war so erstaunt, verstehst du, wie Gott antwortet. Wenn du Gott die Sache überlässt, dich nicht mehr stresst und dich nicht mehr ärgerst und dich nicht mehr plagen lässt und ja und sagst, Teufel, hau ab. Ich gebe dir keinen Raum. Ich will mit dir, mit diesen negativen Gedanken, mit meinem Verlust nichts zu tun haben. Ja, wird Gott beweisen. Es war okay. Gib und es wird dir gegeben. Sogar hundertfältig. Stell mir sowas vor. Fange ganz unten an. Ja, nimm dir ein, du musst nicht Baldrian nehmen, um einzuschlafen. Also einfach bitte Gott, lass mich schlafen. Ich will diesen ganzen Druck, die ganzen Spannungen von mir weghaben. Gott regiert und Gott heilt, ist meine Botschaft. Ja, gib Gott die ganzen Verstimmungen in deinem Leben, die ganze Disharmonie, die ganze Not und sag, Herr, hier den ganzen Shit gebe ich dir. Nimm das an. Im Schlaf schafft Gott eine Lösung für dich. Du verstehst nämlich nicht, was ich dir sage. Aber ich will dir etwas zeigen, was Gott mich gelehrt hat, was ich heute unbedingt weitergeben muss. Gott heilt und Gott regiert. Im Schlaf bekommst du Harmonie, bekommst deinen Frieden, du bekommst ja von Gott etwas, du wirst teilhaftig der göttlichen Natur, wenn Friede mit Gott, du schläfst und morgen wachst du auf, du weißt gar nicht, was da war, was dazwischen alles passiert ist. Und dazwischen passiert unheimlich viel, wenn du im Schlaf Gottes schläfst. Dort bekommst du wieder Vertrauen und Glauben. Im Schlaf entspannt sich deine Seele, da hören deine Verkrampfungen auf. Die Stelle hier, Psalm 127, was ich gelesen habe, in der Septuaginta, das ist in der griechischen Bibel der Juden, da heißt es, der Herr gibt den Seinen den Schlaf, nicht nur, dass er in dem Schlaf gibt, er gibt den Seinen den Schlaf. Und weißt du, das passiert wie beim Adam. Da operiert Gott den Adam und schafft die Eva. Und beim Abraham war das gleiche. Und Abraham hat sich so viel Gedanken gemacht, wie geht's mit meiner Familie weiter, wie geht's mit meinem Erbe weiter, wie geht's mit meinen Kindern weiter, wie geht's mit dem und mit jedem weiter. Der hat sich Sorge gemacht und Gott gab ihm einen tiefen Schlaf. Und dann sieht er, nach 400 Jahren werden deine Kinder nach Hause kommen und das Land wieder einnehmen. Und genau so war es. 400 Jahre sind vergangen. Bei Gott spielt Zeit kein Problem. Abraham bekam einen tiefen Schlaf und Gott zeigt ihm die Dinge über die Zukunft seiner Nachkommen. Und du machst dir vielleicht auch Sorgen über deine Familie, deine Arbeit, dein Geld, deine Zukunft. Lass dich in die Arme Gottes fallen. Und du kannst nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes. Du musst sowieso eines Tages in die Arme Gottes fallen. Schlafen ist in der Gegenwart Gottes sein, wie beim Tiefschlaf. Da bist du wie tot. Dann kann man dich sogar wegtragen mit dem Bett. Ja, wenn du richtig schläfst. Tiefschlaf, das ist sowas wie Ekstase, so außer sich sein. Du schläfst. Man kann mit dem alles machen, wie in der Narkose. Man kann an dir rumschnipsen und du spürst nichts. Im Schlaf. Und dort erlebst du unaussprechliche Dinge wie der Apostel Paulus. Paulus sagt, ich war entzückt, ich war entrückt, ich weiß gar nicht, wo ich war. War ich im Leib, war ich nicht im Leib, habe ich geschlafen, habe ich nicht geschlafen, ich weiß gar nicht, wo ich war. Aber auf jeden Fall, ich sah unaussprechliche Dinge. Zum biblischen Glauben gehört nicht nur Dogmatik, es steht geschrieben, sondern zum biblischen Glauben gehört auch die Mystik, so wie Apostel Paulus, er war beides, er war Dogmatiker, auf die Schrift gegründet, auf den Buchstaben gegründet und er war ein Mystiker gleichzeitig. Wir brauchen beides, Logos und Rhema, beides gehört zum christlichen Leben dazu. Unsere Seele lebt von Offenbarungen, Gott will deine Seele heilen. Wenn das nicht passiert, du verkümmerst, du sagst, wie soll das weitergehen? Ein anderes Beispiel, Johannes, dieser Apostel, der wird verbannt auf der Insel Patmos, in Pech getaucht, krepier jetzt, verrecke jetzt hier dort, da er war in der Verbannung und weiß, was da passiert. In der Verbannung bekommt er die Apokalypse, diese Offenbarung. Er sieht Jesus, diesen Herrn mit weißen Haaren, feurigen Augen und so weiter. Und er sieht Jesus, dann sieht er den Antichristen, sieht den falschen Propheten, er sieht das Computerzeitalter, Zeitalter der Kybernetik, er sieht alle Dinge, den Antichristen, die Hure Babylon, die Globalisierung, den Abfall der Kirche. Er sieht dann alles, das kann er alles verkraften. Und er sieht dann, die Hütte Gottes, die kommt zu den Menschen. Ohne der Offenbarung hätten Tausende und Abertausende Christen nicht überlebt. Die Zeit bei Diokletian damals, wo in manchen Monaten bis 117.000 Menschen ermordet worden sind, weil sie den Kaiser nicht anbeteten. In der Verfolgungszeit. Wenn die Offenbarung nicht da gewesen wäre, hätte er nicht überlebt. Und Johannes hat es bekommen, diese Offenbarung, diese Vision. Und jetzt brauchen wir diese Offenbarung. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das neue Jerusalem. Und wie Gott alle Tränen abwischt. Und da siehst du, was alles auf dieser Welt geschieht. Und dass Gott überall die Kontrolle noch hat, seine Finger mit drin. Und Gott hat wirklich überall seine Finger drin. In jedem einzelnen Menschen. Wenn wir diese Vision nicht haben, dann würden wir verzweifeln. Die Hütte Gottes, es wird alles gut werden. Und ich darf dir als Pastor sagen, hör mir gut zu, es wird alles gut werden. Kannst du Amen sagen? Es wird alles gut werden. In deinem Leben verzweifle nicht, gib dich nicht auf, wirf dich nicht hin. Der Teufel möchte nur, sag doch Gott ab. Hör auf, in Gottesdienst zu gehen. Hör auf zu beten. Hör auf, an den Herrgott zu glauben. Nein, es hat Sinn. Wenn wir diese Vision haben, wir werden eine neue Schau bekommen und mehr, und wir werden erkennen, Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Und dann können wir, ja, ich sehe das Ziel, ich sehe, was kommt, ich sehe, was passiert. Ich weiß, der Herr regiert. Halleluja. Und Johannes empfing dort die Botschaft vom Ende der Welt. Gott ist auf dem Thron und er wird abwischen alle Tränen. Auch dir, die Tränen, die du weinst, die Traurigkeit, die Hilflosigkeit, die Schwachheit, das Elend. Am Ende steht der auferstandene Herr und er erwartet uns mit offenen Armen. Alles verändert sich, nur er verändert sich nicht. Die Welt verändert sich so rapide. In der Endzeit werden ja die Mächtigen zittern und heulen. Jetzt die Engländer sind ausgetreten aus der Europäischen Gemeinschaft. Jetzt fangen an, die Deutschen zu zittern. Kann man das überhaupt noch bezahlen? Auf uns kommen enorme Kosten, verstehst du? Die zittern jetzt. Aber das ist nur eine Kleinigkeit, verstehst du? Es werden andere Dinge passieren. Stell dir mal vor, ein Komet rast auf die Erde zu. Und das kann schneller passieren, als wir denken. Da im Weltraum sind so viele Asteroiden und Kometen unterwegs, die die Bahn der Erde kreuzen. Und es passiert, das ist immer wieder in der Geschichte passiert. Schau die ganzen Krater, die hier auf der Welt sind. Gott sei Dank, dass es den Mond gibt. Bisher hat der Mond immer diese ganzen Schläge abgefangen. Die Rückseite des Mondes, die ist vernarbt. Der Mond ist das Schild für die Erde gewesen. Aber irgendwann ist das Schild auch weg. Und dann werden die Menschen ganz dumm aus der Wäsche gucken. Gott regiert. Er hat alles unter Kontrolle. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Er hat alle Macht. Auch über deine Lebenssituation. Gib ihm eine Chance. Weißt du, was das heißt? Ermächtige Gott. Gib ihm die Vollmacht. Und sag, Herr, ich kann hier nicht fertig werden. Ich schaffe das nicht, aber du, ich gebe dir die Vollmacht. Übergib deine Unfähigkeit, übergib deine Hilflosigkeit, übergib dem Herrn. Der römische Hauptmann in der Bibel, da kommt zu Jesus und sagt, Herr, sprich nur ein Wort, nur ein Wort. Ich will nicht viel. Kein Roman, keine Predigt, keine Bergpredigt von 3 Tagen, verstehst du? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und dann sagt dieser, der ist gerade wieder am Heimweg, dreht sich gerade um, da kommen schon die Knechte und sagen, du, dein Knecht ist geheilt. Sag nur ein Wort, sprich nur ein Wort. Gott macht immer eine ganze Sache. Gott macht keine halben Sachen. Gott regiert und Gott heilt. Und deshalb, die Regierung und die Heilung gehört zusammen. Das kannst du nicht voneinander trennen. Es ist eine Sache der Wiederherstellung. Gott ist der große Arzt. Er hat dich geschaffen und er ist der Konstrukteur und du weißt, was dir fehlt. Deine Niere funktioniert nicht, deine Galle funktioniert nicht, deine Zirbelsäule, Drüse funktioniert nicht. Verstehst du? Das und jenes funktioniert nicht. Gott kann uns reparieren, wenn es mal nötig ist. Es geht nicht nur um Heilung des Leibes, sondern eigentlich das Wichtigste ist, dass deine Seele funktioniert. Wenn deine Seele, dein Inneres funktioniert, dann wird schlussendlich auch dein Körper funktionieren. Es fängt immer alles an unserer Seele an. Platon hat einmal gesagt, wenn du den Leib heilen willst, fang an, die Seele zu heilen. Fang an, die Seele zu heilen. Arbeite an der Heilung deiner Seele. Das war das Thema gestern. Hör auch das im Internet die Predigt nochmals an. In der Bibel lese ich in Markus Kapitel 2, Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, das ist da bei diesen vier, bei dem Gelähmten, die haben das Dach bei Jesus abgedeckt in seiner Wohnung, in seiner Hütte, da wo er einquartiert war. Das Dach abgedeckt und den Kranken haben diese vier Träger zu den Füßen Jesu runtergelassen. Als Jesus ihren Glauben sah, da sagte er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann munkeln die Leute, wer kann denn Sünden vergeben? Aber Jesus sagt, damit ihr wisst, dass ich die Sünden vergeben kann. Mann, steh auf. Und er stand auf und ging nach Hause. Natürlich das Dach, das Loch im Dach, in der Decke war da. Aber er ging nach Hause. Der Kranke hat Sündenvergebung gehabt. Wenn dir deine Sünden vergeben sind. Sünden, weißt du, was ist Sünde? Viele Menschen verstehen nicht Sünde, die sagen Zielverfehlung. Fehler. Nein, Sünde ist Rebellion gegen Gott. Das ist im Sinne der Bibel, der hebräischen Bibel, Rebellion gegen Gott. Warum hat Gott mir das zugelassen? Warum hat er mir meine Frau, meinen Mann, meine Kinder genommen? Warum habe ich meine Arbeit verloren? Warum lebe ich gerade hier in Deutschland? Warum kommen so viele Flüchtlinge? Was ist da los mit dieser Welt? Ja, warum? Und wir sündigen ganz schön, wenn wir rebellieren. Und so viele Christen rebellieren. Warum bin ich so krank? Wegen der Rebellion gegen Gott mussten die Israeliten nochmals 38 Jahre im Kreis rummarschieren. Das hat sie meilenweit zurückgeworfen. Rebellion. Wenn du ein Problem hast, dann halt's Maul. Entschuldigung. Sei still. Klage nicht, jammer nicht, rebelliere nicht. Weißt du, jedes Mal, wenn du rebellierst, steht der Teufel dahinter. Der hört. Gib ihm. Sag's ihm. Ja. Und er versucht dich zum Aufstand gegen Gott anzustiften. Und dann machen wir alle Menschen schuldig, der ist schuldig, meine Eltern sind schuldig, der Boss ist schuldig, der Pastor ist schuldig, der Bürgermeister ist schuldig, die ja, Bundeskanzlerin ist schuldig, alle sind schuldig, nur ich nicht. Weißt du, hier liegt das Problem. Wenn wir über Gottes Wege uns ärgern, verstümmeln wir uns selbst, das ist Rebellion, zerfleischen uns, werden verbittert, werden ungenießbar, leiden Seelenqualen. Ein verbitterter Mensch leidet Seelenqualen. Warum passiert es mir, lieber Gott? Warum zündest du bei den anderen nicht die Häuser an? Warum zündest du mein Haus an? Warum brennt es bei mir? Ja. Und dann, ja, es geht so weit dann zurück, die Familien. Man ist so verbittert, schlecht gelaunt, unwirsch, verliert jedes Interesse am Leben. Und das geht durch die Familien wie ein roter Faden. Bei verbitterten Menschen, da kreisen die Gedanken ständig um das kritische Ereignis, was da passiert ist. Warum? Warum? Und siehst, all die Probleme, die Israel hatte in der Wüste, warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Warum ist das da? Warum sind wir da in die Gemeinde gegangen? Hätte ich bloß den Pastor Matthäus nicht kennengelernt? Mir wäre manches vielleicht erspart geblieben, aber leider ist es so, dass du jetzt mir begegnet bist. Jetzt hörst du die Wahrheit und ich sage dir, hör auf zu rebellieren. Du musst geheilt werden, und zwar innen drin. Und wenn du innen drin geheilt bist und nicht mehr rebellierst, aufhörst gegen die Ärzte zu schimpfen, die haben mich falsch behandelt. Und ich kenne Leute, die auch zu uns in der Gemeinde kommen und gekommen sind. Der Arzt hat einen Arztfehler gemacht und so weiter. Die Ärzte sind auch nicht der liebe Gott. Die machen auch Fehler. Oder andere Leute machen auch Fehler. Techniker machen auch Fehler. Dass sie was falsch konstruiert haben und was falsch entwickelt haben. Beseitige die Wurzel des Übels. Sag Gott, du hast zugelassen. Weißt du, so viele Patienten leben mit Verbitterung, haben aggressive Fantasien bis hin zum Suizid. Die wollen nicht mehr leben. Mein Leben ist verdorben. Mach aus deinem verdorbenen Leben noch etwas. Und Gott musst du erstmal aufräumen, innen drin, in deinem Innenleben, deine Seelenwunden müssen verheilt werden. Sonst nützt die ganze Heilung nichts. Weißt du, da kann der Doktor dich totspritzen. Das würde nichts nützen. Der ganze Mist aus deinem Leben muss ausgeräumt werden. Da nützt das ganze Kämpfen und Ankämpfen gegen das Erlebte, sprich mal alles aus bei den Psychologen. Da kannst alles, du quatsch, kannst quatschen, bis du grün und blau bist. Und es wird dir nicht geholfen werden. Du musst Gott sagen, dein Problem. In der Bibel haben wir einen Fall, dass der König David, da sagt er, oh Gott, seine Kinder haben gegen ihn gearbeitet, Absalom hat rebelliert gegen ihn und sagt, Gott, ich schütte mein ganzes Herz dir aus. Kotz alles raus. Du musst alles rauspacken, alles, was in deinem Herzen wurmt, was dich krank macht, was dich gegen Gott bringt und aufhetzt. Da nützt nichts. Vergiss es, es kommt wieder. Da läuft wieder so Kauz über die Straße und verlässt dich wieder. Verdränge nicht. Alles, was du verdrängst, das wird immer nur noch schlimmer. Du verschlimmerst die Sache. Auch die Rache ist keine Lösung. Im Gegenteil, da verschlimmerst du hinterher noch alles. Verbitterung ist nicht der Ausweg, dass du jetzt bitter bist. Ich mag keine Menschen, ich schließe mich ein, ich will mit niemandem zu tun, was zu tun haben. So viele Menschen sind einsam, weil sie verbittert sind. Gegen Gott, gegen die Menschheit, gegen sich selbst, gegen die Nachbarschaft, gegen die Freunde, gegen die Gläubigen. Verbitterung ist eine Trotzreaktion. Und solange du da drin steckst, kann dir nicht geholfen werden. Wenn du gesund werden willst, dann werde kooperativ mit Gott. Vergib. Vergib, lass los. Trenn dich von diesen Dingen. Verbitterte Glauben, die Welt müsse sich ändern. Nein, die Welt muss sich nicht ändern. Du musst dich ändern. Das ist die Wahrheit. Nicht die Welt. Solche Menschen, ja, die verbittert sind, da nützen keine Medikamente, keine Therapien. Die bleiben rebellisch, lebensverneinend, zurückweisend. Die bleiben wütend und ärgerlich auf die Gesellschaft. Therapie. Weißt du, was Therapie ist? Kommt aus dem Griechischen und heißt Heilung durch die Anbetung Gottes. Ganz einfach. Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottes. So simpel. Fang an, Gott anzubeten. Gestern habe ich das Thema gehabt, ein bisschen Heilung der Seele, konnte natürlich nicht voll ausschmücken und ausarbeiten, aber da heißt es, fang an zu sagen Lob und Dank, lobe den Herrn meine Seele, fang an Gott zu loben mit deiner Seele, du vergibst mir alles meine Sünden, meine Fehler, meine Dummheiten, mein Fehlgriff, alles was ich falsch gemacht habe, vergib mir. Und wenn du anfängst, den Herrn zu loben und für jede Situation Lob und Dank. Gestern hatten wir hier eine Schwester, die war krank, hat Fieber gehabt und die hat nicht gewusst, schaffe ich zum Gottesdienst, schaffe ich nicht zum Gottesdienst. Und dann hat sie angefangen, Lob und Dank zu sagen. Lob und Dank fürs Fieber. Lob und Dank für das. Lob und Dank, einfach Lob und Dank. Und es wurde immer besser. Mit jedem Lob und Dank wurde es besser. Und dann kam sie in den Gottesdienst gestern. Lob und Dank. Fang an, Lob und Dank zu sagen für deine Situation. Wer Gott anbetet, der schaut von sich weg, der schaut auf was Höherem, auf was Größerem, der anerkennt eine Autorität, Lob und Dank. Dank dem Herrn für alles und alle Zeit. Das ist es. Fang an, dankbar zu werden für dein Leben. Dass du kein Hund bist, dass du nicht auf alle vier krabbeln musst. Ja, dass du auferstehen kannst noch, dass du noch deine Arbeit machen kannst. Lob und Dank. Lass dir was sagen. Gott will dich korrigieren und regulieren. Er will einfach in deinem Leben aufräumen. Gott nimmt dich wichtig. Wenn du sagst Lob und Dank, Gott sagt, wie bitte? Dir geht es doch so schlecht, aber du dankst mir trotzdem. Ja, ich werde dich belohnen, sagt der Herr. Alles andere bringt dich nicht weiter. Die ganzen guten Vorschläge, was die Leute da machen, die ganzen Seelsorge, die können quatschen, so viel sie wollen. Die werden dir nicht helfen. Du brauchst etwas, was von Gott direkt kommt. Und was zu Gott wieder direkt zurückgeht. Als der alte Hiob sagte, mein Erlöser lebt. Und jetzt habe ich nur vom Hören und Sagen nicht vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich will dich loben, ich will dich preisen, ich will dir danken. Und als er das anfing, es wurde besser und besser. Und Gott wendete sein Schicksal, dass er sogar für seine Spezies beten musste. Seine Befürchtungen haben aufgehört. Ja. In der Bibel steht es, was war das Ergebnis vom Hiob für seine ganzen Leiden? Du denkst, der Teufel hat ihn geschlagen. Vergiss den Teufel, lass den Teufel in Ruhe. Der Teufel will auch der Teufel sein. Mal zwischendurch. Weißt du, was sein Problem war? Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und das, was du befürchtest, ich werde arbeitslos, ich werde krank, ich kann mir ein Bein brechen, ich kann einen Unfall haben. Ja, das kannst du alles haben. Und das wirst du auf bekommen. Was ich befürchtet habe, das wird mich treffen. Und das gibt deine Furcht, deine Ängste geben dem Teufel eine Angriffsfläche. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Dir sind deine Sünden vergeben. Dieses Warum? Die ganze Rebellion, die ganze Bitterkeit, das ganze Geschimpfe, die ganze Nörgelei und die ganzen Proteste, die ganze Unzufriedenheit, der ganze Ärger ist vergeben. Herr, ich danke dir für dies und jenes. So wie diese vier Freunde, sie deckten das Dach ab und legten den Fall vor Jesu Füßen. Mach du was jetzt, Herr. Das ist nicht mehr unser Problem. Wir haben getan, was wir konnten, und wir haben das Dach abgedeckt, wir haben den Lahmen dort vor die Füße Jesu geworfen, und jetzt, Herr, hier hast du das ganze Paket. Und sie haben von oben angefangen, Dach abzudecken. Sie wussten, so kommen wir nicht durch. Da stehen viel zu viele Leute, zu viele Gaffer. Und sie haben die Hindernisse auf die Seite geräumt und räumen die ganzen Hindernisse für die Heilung in deinem Leben zur Seite, was dich blockieren, die ganzen Blockaden. Bau sie radikal ab. Was? Eine Ziegel nach der anderen, weg. Und dann wird der Kranke runtergelassen. In Jesu Namen. Viele hadern mit Gott, weil sie so lange warten müssen. Wann kommt der nächste Bus? Wann kommt die Hilfe? Wann kommt die Erlösung? Die warten viel zu lange. Und sie regen sich auf, weil sie warten müssen. Weil ihnen, ja, manche Leute noch im Weg stehen. Räum die Dinge aus dem Weg, was dir im Weg steht. Menschen, die dich ärgern. Und Menschen, die dich ärgern, die bringen dich um dein Heil, um deine Seligkeit, um dein Glück, um deine Gesundheit, um deinen Fortschritt. Lass dich von anderen nicht blockieren. Dann denk an David. Er wurde zum König gesalbt und er kam nicht gleich auf den Thron. 7 Jahre musste er zuerst mal fliehen, dann 7 Jahre in Hebron König sein und dann endlich hat er den Thron in Jerusalem besteigen können. Dein Wille geschehe. Weißt du, der Papst hat sich aufgeregt über das Vaterunser zur Zeit und macht Kommentare über das Vaterunser. Das muss geändert werden. Eigentlich muss es geändert werden, denn wir sprechen ein poetisches Vaterunser. Aber da heißt zum Beispiel, dein Wille geschehe. Da steht nicht nur, dein Wille geschehe, sondern im Original heißt es, dein Wille geschehe an mir. Du, das klingt total anders. Dein Wille geschehe an mir, wie er im Himmel bereits geschieht, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe an mir. Wie oft beten wir um die Erfüllung unserer Wünsche? Oh Herr, dass mit der Person bald was passiert und so weiter, dass sie stirbt vielleicht oder was weiß ich, dass sie wegzieht. Ja, aber der Wille Gottes muss an mir geschehen. Und davor haben die meisten Schiss. Dein Wille geschehe. Weißt du, es muss heißen, mehr an mir, in allen Dingen, an mir muss der Wille Gottes geschehen, nicht an den anderen. Lass doch die anderen laufen. Interessier dich nicht für die anderen. Die anderen leben ihr Leben, die sterben ihr Leben und du lebst dein Leben und du musst dein Leben sterben. Denn Gott will das Gute an mir. An mir ganz persönlich. Wir singen so evangelistische Lieder. Komm zu dem Heiland, verstehst du? Nein, du sollst zu dem Heiland gehen. Nicht die anderen. Weißt du, wir singen immer für die anderen. Komm zu dem Heiland. Ich brauche dich, Herr. Nicht du brauchst Jesus. Deine Seele trachtet nach was Gutem, nach was Positivem, nach was Lebendigem. Gott will das Gute für deine und meine Ewigkeit. Und uns soll es hier gut gehen und drüben gut gehen. Aber wenn du dich auf die Ewigkeit vorbereitest, dann geht es dir hier auch schon gut. Und besser und besser und besser und besser. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, was dir alles dort im Himmel zusteht. Dann wird dies auch solches hier auf dieser Erde zufallen. Dort soll es mir gut gehen. Aber Gott will, dass auch hier auf Erden ich mich gut fühle. Die Dinge, um die ich bete, was soll geschehen? Was nützt es, wenn es dem anderen geschieht? So viele Christen beten für Afrika, für Asien, für Deutschland, für Berlin, aber die beten nicht für sich selber. Denk an dich selbst. Fang an, für dich selbst zu beten. Wir haben früher bei den Jesus-Bibeln ein Lied gesungen. Nicht der Pastor, nicht der Bischof, nicht der und so weiter braucht den Segen, braucht die Güte Gottes, sondern ich, oh Herr, brauche Gebet, brauche Gnade, ich brauche Beistand. Ich, Herr, nicht die anderen da. Ich. Unsere Wünsche sind oft irdischer Art. Herr, mach mich groß, mach mich stark, Mach mich reich, mach mich berühmt. Herr, bestätige mich, meinen Glauben. Heile mich, hilf mir, verschaffe mir Vorteile, gib mir Erfolg. Das sind alles egoistische Gebete. Gott will uns mehr geben als nur diese irdischen Dinge. Hör mal, wir haben mal in Heilbronn eine Bibelstunde Bibelarbeit gemacht, also eine ganze Woche Bibelarbeit gehabt. Die Leute sollen nach Hause gehen und einen Kassettenrekorder einschalten, wenn sie beten. Einfach nur einschalten und daneben lassen und ihre Gebete aufnehmen. Wir waren erstaunt, was dabei rauskam. Die meisten Gebete sind egoistische Gebete. Segne die Oma, segne das und so weiter. Da war eine Bäuerin sogar da. Segne unser Vieh im Stall. Verstehst? Ja, wir beten materialistisch, irdisch. Hör mal deine Gebete an. Wonach trachtest du die ganze Zeit? Meistens beten wir um die Erfüllung dessen, was wir für wichtig erachten. Gib uns eine gute Ernte. Und dann beharren wir so in unserem Gebet, Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und dann vergewaltigen wir Gott noch dabei und zwingen Gott etwas zu tun, was nicht in seinem Willen ist. Lass mich im Lotto gewinnen. Stell dir mal vor, so beten so viele Leute, lass mich im Lotto gewinnen. Und so viele Lottogewinner sind arm geworden, denn sie konnten das Geld nicht umgehen. Verstehst du, sie waren dem nicht gewachsen, nicht vorbereitet. Da haben sie nur noch Urlaub gemacht. Da war eine Frau, die hat im Lotto gewonnen, sie hat ihre Arbeit gekündigt und so weiter. Ich reise mal um die Welt und war das Geld verpulvert. Und dann hat sie keine Arbeit gehabt und nichts. Da sind die Menschen enttäuscht, frustriert, bitterlich, enttäuscht, traurig, geknickt, sauer, fertig mit Gott und der Welt, wenn er das nicht so tut, wie wir es denken. Weißt du, Gott weiß, was du brauchst. Und Gott gibt dir das, was du brauchst. Und du musst dich bei Gott nicht durchsetzen. Herr, ich brauche das unbedingt. Und wenn du es unbedingt brauchst, du wirst überrascht sein. Herr, mach das, mach jenes. Wenn uns manche Dinge getan hat, Herr, was gewirkt hat, dann sind wir erschüttert. Die heiligen Menschen der Bibel, die haben das durchgelebt. Ich lese noch 2. Timotheus 4, Vers 20. Da ist Paulus und schreibt den Timotheus hier, ich habe den Erastus in Korinth gelassen und so weiter, den Trophimus habe ich in Milet gelassen, krank zurückgelassen. Guck mal, Paulus konnte auch für Kranke beten und hat diese Leute nicht geheilt. Diesen Trophimus, den habe ich in Milet krank zurückgelassen. Ist das nicht schrecklich? Mann Gottes lässt den anderen Mann Gottes krank zurück. Konnte Paulus den Trophimus nicht heilen, hatte dann keinen Glauben gehabt, war er nicht voll Heiligen Geistes. Viele sind ganz schnell mit Gott fertig, wenn sie nicht sofort ihre Gebetserhörungen erleben, wenn sie eine Niederlage erleben, wenn sie kein Wunder erfahren und kein Wunder geschieht, dann warum greift Gott nicht ein? Warum? Und der Teufel sagt das und das und das und dann fängst du an zu glauben. Fang an zu beten, Herr, dein Wille geschehe an mir. Dann hast du es viel verstanden. Gott heilt und regiert. Christen müssen lernen, sich Gott total zu überlassen, das, was er will. Stell dir mal vor, unser Herr Jesus, der hat auch versucht, den Vater im Himmel zu manipulieren, den im Kopf zu verdrehen. Vater, ich muss ans Kreuz, ich muss sterben, ich muss gekreuzigt werden. Und dann ringt er dreimal, schwitzt Wasser und Blut. Ja. Als er um den Willen Gottes kämpft. Wenn wir in den Schwitzkasten Gottes kommen, dann fangen wir ganz schön zu schwitzen, Brüder und Schwestern. Dein Wille geschehe an mir. An den anderen, ja, okay. Aber an mir. Da fangen wir an zu schreien, wie Jesus, zu stöhnen, zu seufzen, zu wimmern, zu kämpfen. Nochmals probieren. Und dann nochmals einen Anlauf nehmen. Vielleicht ändert Gott doch noch die Meinung. Wer weiß es. So, bis er sich schließlich dem Willen Gottes übergeben hat. Dein Wille geschehe an mir, Vater, wie du es denkst. Wenn der Wille Gottes an dir, an mir, an uns geschieht, dann willst du, weißt du, was du willst? Nur noch sterben, nur noch heimgehen. Du weißt, das ist ganz furchtbar. 2. Korinther 5, Vers 2. Und darum seufzen wir und sehen uns danach, dass wir in unserer Behausung, ja, hier in unserem Leib, in unserem Körper überkleidet werden. Im Vers 4, 2. Korinther 5, da sagte Paulus weiter, denn solange wir in dieser Hütte, in diesem Körper wandeln, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber entkleidet als überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde durch das Leben. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir das verkraften können. Bei Jesus kam ein Engel und stärkte ihn. als er Wasser und Blut schwitzte, als er schrie und stöhnte. Und Römer Kapitel 8, Vers 26, desgleichen hilft auch der Geist unserer, meiner, deiner Schwachheit, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Deshalb, am besten du betest gar nicht. Hör mir zu, das sage ich als Pastor. Lass den Heiligen Geist beten. Erlaub, dass der Heilige Geist beten. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt oder wie es sich gehört, sondern der Geist selbst, der Heilige Geist, tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Ohne den Heiligen Geist beten wir den Unsinn zusammen. Die Frau vom Dr. Billy Graham hat gesagt, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich 100-mal den falschen Mann geheiratet. Ja, wenn alle meine Gebete erhört hätte. Nur der Heilige Geist, was gut und nützlich ist. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was nötig ist. Er weiß, was ja gut für deine Arbeit, für deinen Dienst ist, was dich näher zu Gott bringt. Er weiß, was dich wirklich weiterbringt, was sich dir lohnt. Er weiß es. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Paulus sagt, was mir, ja, mein Verlust war mein Gewinn. Was, ja, meine Benachteiligung waren meine Vorteile. Es war mein Gewinn. Psalm Philippa Kapitel 4, 3, Vers 7. Alles, was mir Gewinn war vorher, was ich dachte, das musst du gelesen haben, das musst du studiert haben, da musst du dabei gewesen sein, das musst du erlebt haben, das habe ich alles aufgegeben, um Christi willen, das war mir Schaden. Sei nicht so neugierig. Sei nicht so verpicht, dort zu sein und das zu sehen und das zu erleben. Deine Verluste tun deinem Fleisch nicht gut, aber deine Seele, du hast losgelassen. Für Paulus war es Gewinn, so wie beim Zwingli, dass er zurückgeht so in seinem Dorf und dass er den Leuten sagt, Leute, was ich von 506 bis 516 gepredigt habe, das war alles für die Katz. Ich widerrufe, ich bedauere. Ja, und Paulus musste auch diesen Weg gehen. Weißt du, wir wünschen uns manchmal große Dinge von Gott, aber die werden nicht kommen. Ich habe mir die große Kirche gewünscht, ich habe diese große Kirche bekommen, aber dann diese große Arbeit auch mitbekommen. In Heilbronn habe ich gesagt, guck mal, lieber Heiland, ich will nicht nur mit armen Witwen und Waisen zu tun haben, mit armen Leuten. Ich brauche ein paar Millionäre. Und ich habe Gott gebeten um einige Millionäre. Und ich habe einige Millionäre in der Gemeinde bekommen. Aber ich wünsche niemand Millionäre in der Gemeinde. Die haben Probleme bereitet über Probleme. Die lagen dann am Schluss miteinander im Clinch. Da haben sie den verkauft, sie haben dann Geschäfte miteinander gemacht. Ach, das hat nur Probleme in meine Gemeinde gebracht, dass ich da gesagt habe, lieber Gott, ich baue wieder weiter mit Armen und Witwen und Waisen dein Reich. Reich Gottes wird nicht von Millionären gebaut. Die suchen immer nur Geschäft. Wo können wir was? Geschäft wird dann. Da haben sie noch gar nicht mal Amen gesagt. Dann sagen sie, du, ich habe ein gutes Geschäft für dich. So war das in der Gemeinde mit diesen Millionären am Schluss. Deshalb gesagt, danke Gott. Ich habe geglaubt, das wäre gut. Aber dann der Druck, die Spannungen, die ich dann auch hatte mit diesen lieben Brüdern. Ich musste sogar einige Geschwister vom Abendmahl, diese Millionäre ausschließen und sagen, Geschwister, solange ihr vor Gericht steht und solange einer den anderen verklagt und solange es keinen Frieden unter euch gibt, solltet ihr gar nicht zum Abendmahl gehen. Das ist Unfug. Das ist Sünde. Wie oft, ja, habe ich Gott gesagt, lieber Gott, ich möchte lieber einfach schlicht dein Reich bauen, gar nicht groß und gewaltig. Wichtig, an mir, für mich. Dein Wille geschehe an mir. Ja, lieber baue ich mit Armen und Waisen. Gott segne die Millionäre. Ich bin ganz dankbar für diese Millionäre. Und einige unterstützen uns auch hier regelmäßig. Weißt du, ich bin Gott dankbar. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Gott an uns arbeitet, dass Gott an uns etwas tut. Gott hat bei mir angefangen zu arbeiten, Gott zu wirken. Und ich musste lernen, aus dieser Schlinge rauszukommen. Und ich bin manchmal Gott so dankbar, dass ich aus den Schlingen alles rauskam. Und jetzt in Freiheit Gott dienen darf, Gottes Reich bauen kann. Gottes Vorstellungen sind anders, als wir denken. Wir denken immer, ich muss groß werden. Nein, ich muss klein werden und er muss groß werden. Das ist die Gottesphilosophie. Gott regiert immer noch. Und er wendet alles zu unserem Besten. Er sagt, das kriegst du. Ich gebe dir das, was du dir erbittest. Weißt du, Gott erhört unsere Gebete grundsätzlich. Gott ist ein Hörer der Gebete. Aber oh, ist alles auch gut, was er uns gibt? Dein Wille geschehe an mir. Ich weiß. Gott wird auch wenn meine Fehler wieder gut machen. Und Gott hat in meinem Leben schon so viele Fehler gut gemacht, die ich in meinem Blödsinn zusammengebetet habe. Ja, Ich sage es ganz frei. Er ist mit uns, auch wenn wir Fehler machen. Sein Wille geschieht trotzdem, auch wenn wir nicht seine Wege gehen. Du denkst ja, ich bin von Gott abgefallen. Nein, Gott korrigiert uns, Gott bringt uns auf den Weg. Und ich habe eines gelernt, wenn ich manchmal irgendwo reingefahren bin, einfach mich in eine Sache hineinmanövriert habe, jetzt still zu sein und zu warten, was wird Gott hier tun? Was wird hier passieren? Auch wenn ich jetzt nicht sofort dies und jenes bekomme, ich kann auf Gott warten. Gott wird Gutes tun. Und am Schluss, unterm Strich, er wird mehr Gutes tun als je zuvor. Als ich erwartet habe und gedacht habe, die Israeliten dienten 400 Jahre als Sklaven in Ägypten. Und wie geht es jetzt weiter in der Wüste? Was machen wir dort? Ja, und dann hat Gott gesagt, geh zu den Ägyptern und sagt, wir brauchen Schmuck, wir brauchen Gold, wir brauchen Edelsteine, wir brauchen schöne Kleider, wir wollen ja Gott feiern. Und dann haben die Ägypterinnen alles gegeben, damit die Ägypter Gottesdienst feiern können. Die haben ausgesorgt. Gott gibt den Leuten ins Herz, dass sie sogar diese Dinge nachschmeißen, wenn es sein muss. Wie bei den Israeliten. Es gibt nichts Besseres, als einfach nur mit Gott zu reden, sich Gott zu überlassen, einfach Gott treu zu sein, ihm vertrauen, mit ihm verbunden zu bleiben, von ihm abhängig zu sein. Zieh in dein Leben Gott immer in die Vertrautheit. Sag ihm, Herr, das und das bewegt mich, das und das bedrückt mich. Und dann überlass dich dem Herrn. Und dann frag nicht, es gibt so viele Leute, die rufen ständig an, ist schon was passiert? Ist schon die Antwort gekommen? Hast du schon die Lösung? Verstehst du? Nein, überlass es Gott. Und muss nicht ständig suchen, ist schon die Lösung da? Spürst du schon Heilung? Ist alles okay bei dir nach dem Gebet? Verstehst du? Es muss nicht unbedingt alles gleich okay sein. Es ist so wichtig, Frieden zu haben, innen drin. Wir müssen nicht ständig nach dem Willen Gottes fragen. Wenn wir einfach uns Gott übergeben haben und einfach ihm das Steuer überlassen, er soll fahren. Wir sind nur Beifahrer oder sitzen hinten. Prominente Leute sitzen meistens hinten und lesen ihre Akten. Und die haben ihren Chauffeur. Der Herr möchte dein Chauffeur sein für dein Leben. Und dich chauffieren durch dieses Leben. Er will dir helfen. Und dich durch alle das ganze Leben durchbringen. Überlass dich dem Willen Gottes. Bleibe ruhig. Versuch nicht immer in den Krieg zu ziehen. Gott sagt, lass mich arbeiten. Ich will deine Sache in Ordnung bringen. Es gibt so viele Menschen, die Gegenwart Gottes verlassen, die denken, sie müssen was machen, aber sie bringen mehr Unruhe, mehr Stress in ihrem Leben, als es nötig war. Und sie lassen den Krieg immer wieder neu aufflammen. Da muss er nochmals hier kämpfen, das muss noch lösen. Und erst dann geht's weiter, nach 40 Jahren. Viele sind krank, weil sie mit Gott im Clinch liegen, mit Gott Krieg haben. Sie tun Dinge, was Gott gesagt hat, was sie nicht tun sollten oder lieber lassen sollten. Sie haben Jesus zwar als Retter angenommen, aber mehr ist auch nicht mehr passiert. Jesus ist nur ihr Retter. Ja, aber jetzt musst du diesen geretteten Weg gehen, nicht mehr wieder ins Wasser zurückspringen, nicht mehr die alten Sünden tun. Deshalb hat der Heiland immer gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gott segnet und hilft niemand, wer Kompromisse macht. Gott heilt, aber er will auch dann regieren. Er will dirigieren, er will dich gesund erhalten. Was nützt es, wenn er dich heilt und du wieder krank wirst? Wenn er dir sagt, zieh dich warm an und dann rennst du wieder halbnackt durch die Straße und erkältest dich wieder. Du solltest auf das hören, was Gott dann gesagt hat. Rückfall ist schlimmer als die Krankheit selbst. Jeder Rückfall ist schlimmer als die Krankheit selbst. Zurückfallen in die alten Verhaltensmustern. Ja, und Rückfall kommt ganz schleichend, ganz so, da merkst du es gar nicht. Heilung ist ein Prozess, dass du lernst, kontinuierlich, konsequent auf dem Weg der Gesundheit zu gehen. Heilung und Heiligung gehören zusammen. Fremdwörter. Heiligung ist, alle verstehen, was Heilung ist, aber die wenigsten verstehen, was Heiligung ist. Heiligung ist ein dauerhafter Vorgang, Gott mehr und mehr in meinem Leben Kontrolle zu übergeben. Stell dir mal vor, am Anfang, da sagst du, Herr, übernimm das Steuer. Und jetzt sitzt du im Wagen und der Herr fährt da, was weiß ich, welche Wege, oder der Chauffeur fährt jetzt irgendwelche Wege, ungewohnte Wege für dich. Aber da nicht. Vertraue dem Herrn, dass er dich richtig führt. Ja, und Gott will dich tragen. Gott will tragen, auch wenn du mal Fehler machst. Ich möchte auch Menschen hier Mut machen. Wir haben auf der Facebook-Seite oder auf unserer Homepage-Seite, da rufen Leute und hören diese Predigten und die schreiben mir dann hinterher und die schreiben, ich bin ausgerutscht, ich bin geistlich gefallen, bin gestrauchelt, ich habe Fehler gemacht. Und jetzt möchte ich den Leuten auch sagen, gib dich nicht auf, auch wenn du gefallen bist, auch wenn du Fehler gemacht hast, auch wenn andere Fehler gemacht haben. Schau nicht auf die Fehler anderer Leute und schau nicht auf deine Fehler. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, und zwar für alle unsere Sünden, die wir getan haben, die wir tun und die wir noch tun werden. Also ich muss nicht so spießbürgerlich und kleinkariert sein. Oh Gott, ich habe einen Fehler begangen. Erwarte Gottes Hilfe. Bei ihm ist viel Vergebung. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, nicht äußerlich, was du alles äußerlich gemacht hast, wo du da ausgerutscht bist. Jede Heilung ist ein Stück der Vollendung der Schöpfung. Du gehst immer näher und näher und näher dem Ziel entgegen. Und das ist die zentrale Botschaft, diese Vollendung. Jesus sagt, die Heilszeit ist angebrochen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium verkündigt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, es fängt klein an und es wächst größer, 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 bis es den ganzen Garten ausfüllt. Gott ist in allem, alles. Finde deine Ruhe in Gott. Lass Jesus in deinem Leben wohnen. Lass ihn dort zu Hause sein. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Sei zufrieden. Wenn du hast Jesus gesehen, das reicht dir vollkommen aus. Du kennst Jesus, er kennt dich. Er versteht dich. Sei in Harmonie und ausgeglichen mit Gott, in Balance mit ihm. Jage dem Frieden nach. Mit Gott, mit dir selber und mit anderen. Und solange du das nicht hast, bist du nicht auf dem richtigen Weg. Und zwar in dreifacher Art und Weise. Der Mensch ist eine Trinität. Gott, ich und die anderen. Jesus wohnt nur dort, wo wir die Gebote Gottes beherzigen. Und es gibt keine 10 Gebote. Für uns Christen gelten die 10 Gebote nicht. Die kannst du sparen. Wir haben 2 Gebote. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist das 1. Gebot. Und das 2. Gebot, was Jesus uns gibt, ist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und solange du dich selbst nicht lieben kannst, brauchst du auch den anderen nicht lieben und auch kannst auch Gott nicht lieben. In aller Liebe. Fang an, dich selbst zu lieben, dann liebst du Gott. Herr, du liebst mich, du hast mich angenommen, bedingungslos. Und dann verfliegt die ganze Depression, dann tust du was für dich selber. Ich liebe Gott, ich bin für Gott da. Und dein Wille geschehe an mir, nicht an den anderen. Aber wenn der Wille an dir geschieht, dann geschieht der Wille auch an den anderen Leuten. Setz die Liebe Gottes in die Tat um. Und das Wichtigste ist die Liebe. Du sollst Gott lieben, dich lieben und deinen Nächsten lieben. Der Glaube hört auf, die Hoffnung hört auf, das Prophezeien hört auf, die ganzen biblischen Arten, Gaben, Talente und so weiter, die hören auf. Das Einzige, was bleibt, ist die Liebe. Wie steht es mit der Liebe bei dir? Denk drüber nach. Gott regiert und Gott möchte, dass du auch Liebe bist. Er ist Liebe. Er liebt dich, aber liebst du deine Mitmenschen? Jesus kam, um Menschen wohlzutun. Ich habe hier im alten Sirach, das ist ein apokryphisches Buch, Kapitel 38, Vers 8, Folgendes gelesen. Und das ist so wichtig. Es geht um die Wiederherstellung in unserem Leben. Gott will uns wiederherstellen. Gottes Schaffen ist noch nicht zu Ende, schreibt dieser Sirach. Von ihm kommen Gesundheit und Wohlbefinden für die Menschen auf der ganzen Erde. Mein Sohn, wenn du krank wirst, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Das gilt ganz besonders für die Kranken heute Morgen. Wenn du krank wirst, mein Sohn, meine Tochter, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Ja, das ist nur Schnupfen. Ein Hüsterle oder was weiß ich was. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Bete zum Herrn, er wird dich wieder gesund machen. Bete zum Herrn, er wird dich wieder gesund machen. Sirach 38. Hör auf, Unrecht zu tun. Tu, was recht ist. Entferne jede Art von Sünde, also von Rebellion in deinem Herzen. Bring dem Herrn ein Brandopfer, das verbrennt, verpufft. Ja. Und bring ein Brandopfer dem Herrn, das ihm Freude macht. Und auch ein Teil des Speisopfers, also das Grillen, was sie damals beim Opfern gemacht haben, der für ihn verbrannt. Und dann heißt es, gib reichlich Öl dazu. Gieß noch Öl ins Feuer. Mehr als üblich, so steht es beim Sirach. Und dann erst lass den Arzt kommen. Hörst du? Nicht zuerst den Arzt kommen und dann erst das Opfer bringen. Zuerst mal das Opfer bringen. Versöhn dich mit Gott. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Und dann lass erst den Arzt kommen. Denn der Herr hat ihn eingesetzt. Und er soll an deiner Seite bleiben. Du brauchst ihn. Es gibt Augenblicke, so steht es im Sirach weiter, in denen deine Wiederherstellung von seiner Kunst abhängt. Es gibt Dinge, nicht alles kann der Arzt und nicht alles wird der Arzt tun. Aber das meiste musst du selber tun. Deine Heilung beginnt von innen her. Wenn du keine Hoffnung hast auf Gesundheit, dann keinen Glauben hast, brauchst du dich auch gar nicht operieren lassen. Aber wenn du glaubst, ich werde gesund, mir wird es wieder besser werden und ich werde wieder meine Arbeit tun können, ist okay. Es gibt Augenblicke, in denen deine Wiederherstellung von der Kunst des Arztes abhängt. Und auch er, also der Arzt, aber die meisten Ärzte tun das nicht, es sind ganz wenige Ärzte. Es gibt wahrscheinlich keine gläubigen christlichen Ärzte, die sind alles Humanisten. Aber hier zur Zeit des Sirachs, das war noch so, auch er betet zum Herrn, dass er das, was er tut, ihm gelingen, dass der Herr ihm gelingen lässt, Schmerzen zu lindern und dir das Leben zu erhalten. Wer gegen seinen Schöpfer sündigt, hör mir zu, wer gegen seinen Schöpfer sündigt, gegen seinen Schöpfer rebelliert, Gott, warum hast du mich als Mann geschaffen? Warum hast du mich als Frau geschaffen? Warum bin ich in diese Familie hineingeboren? Wer gegen seinen Schöpfer sündigt oder auch gesündigt hat, der verdient den Arzt, der hat den Arzt nötig. Der hat den Arzt nötig. Das ist harte Wahrheit. Lieber Gott, du übernimmst jetzt die Herrschaft in unserem Leben. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe an uns. Gott, du heilst erst die Seele und du heilst erst das Herz und dann erst den Leib. Ohne dich, Herr Jesus Christus, ist alles sinnlos, zwecklos und nutzlos. Allmächtiger Gott, wir brauchen dein Machtwort, deine Gnade, deine Güte, deine Berührung in unserem Leben. Gott, gib uns was Bleibendes. Fang an, uns zu regieren und bereite uns auf die Ewigkeit zu. Und wenn wir die Ewigkeit in unserem Herzen tragen, dann sind wir auch hier in diesem irdischen Dasein gesegnet, gerettet und glücklich. Vater, ich preise dich und ich rühme deinen Namen, Jesus Christus. Halleluja, du bist der Gesalbte Gottes. Sei mit uns, Herr Jesus. Amen.